Der Krieg ist vorbei. Die Soldaten sind abgezogen. Doch der Tod bleibt. Er kommt jetzt nicht mehr mit Schwert und Feuer. Er kommt leise. Durch die Luft, im Wasser, in den Körpern der Menschen selbst. Er schleicht durch die engen Gassen, kriecht in die überfüllten Häuser, breitet sich aus von Mensch zu Mensch. Die Seuchen des 16. und 17. Jahrhunderts töten mehr Menschen als alle Schlachten zusammen. Und sie hinterlassen eine Bevölkerung, die nach Antworten sucht. Nach Schuldigen. Nach Sündenböcken. Willkommen zur zweiten Folge über Waldeck in der frühen Neuzeit. Einer Zeit, in der der Kampf ums Überleben gerade erst beginnt. Einer Zeit, in der ein Kampf am allerwichtigsten ist. Der ums Überleben. Der schwarze Tod kehrt zurück. Stell dir vor, du lebst in Korbach im Jahr 1542. Es ist Sommer, aber plötzlich erkrankt dein Nachbar. Hohes Fieber, schwarze Beulen unter den Armen, am Hals. Binnen Tagen ist er tot. Dann die nächste Familie und die übernächste. Die Angst greift um sich schneller als die Krankheit selbst. Die Pest, der schwarze Tod, hat Waldeck vermutlich schon 1349 zum ersten Mal heimgesucht. Damals starben in Niederwildung so viele Menschen, dass Graf Otto II. Ein Hospital gründete. Ein Zufluchtsort für Kranke, der jahrhundertelang Bestand haben wird. Doch die Pest kommt immer wieder. 1542 sterben in Wildungen mehr als 400 Menschen. Ein neuer Friedhof muss außerhalb der Stadtmauern angelegt werden. In der Stadt ist kein Platz mehr für die Toten. Im selben Jahr trifft es Korbach besonders hart. Rund 500 Menschen sterben. Die Leichen stapeln sich. Ganze Familien werden ausgelöscht. Die Überlebenden wissen nicht, wohin mit den Toten. Im ehemaligen Franziskanerkloster wird ein Pestkeller eingerichtet. Dort werden Erkrankte isoliert, eine verzweifelte Maßnahme. Denn Medikamente, wirkungsvolle Medikamente, gibt es keine. Nur Hoffnung und Gebet. Graf Wolrad II. Sucht nach Erklärungen. Er macht den Priester Gerhard Lüttger verantwortlich. Der habe das Evangelium nicht ausreichend gepredigt, sagt der Graf. Gottlosigkeit, das ist für ihn der Grund für das Unglück. Die Seuche wird als moralisches Versagen gedeutet. Nicht als Krankheit, sondern als göttliche Strafe. 1597 kommt die Pest erneut nach Korbach. 541 Menschen sterben. Der Lehrer und Arzt Dr. Scribonius versucht zu helfen. Er empfiehlt, die böse Luft durch ein hellbrennendes Feuer aus Wacholderbäumen zu reinigen. Es hilft nichts. 1605 stirbt Scribonius selbst an der Pest. Eine tödliche Allianz. Zwischen 1597 und 1625 werden in Korbach über 1000 Pesttote registriert. Doch besonders verheerend wird die Kombination aus Krieg und Seuche. Herbst 1624. In Gifflitz, Reinhardshausen und Oberwerbe rafft die Pest ganze Familien hinweg. Im Februar 1625 sterben Kinder in Gellershausen. Im Sommer erfasst die Epidemie weite Teile der Region. Am 21. September 1625 stirbt Elisabeth Wahl aus Wildungen. Sie ist die Verwandte von Pfarrer Zacharias Wahl. Er notiert, sie starb unter quälendem Husten und fürchterlichem Leid. Die Kirchenbücher berichten von Dutzenden Toten binnen weniger Wochen. Manchmal werden keine Toten mehr beerdigt, weil die Totengräber selbst sterben oder fliehen. Die Pfarrer führen Sterberegister mit Vermerken wie verstorben an der Seuche oder ohne Glockengeläut begraben. Der Tod im Kirchspiel. Im Kirchspiel Roden wütet die Pest 1625 besonders heftig. Von 303 Todesfällen entfallen 265 auf die Pest. In Wrexen allein sterben 43 Menschen. Pfarrer Zacharias Wahl führt akribisch Buch. Er sieht, wie seine Gemeinde dezimiert wird. Familien, die er getauft, getraut, bestattet hat, jetzt werden sie selbst begraben. Die Pest unterscheidet nicht zwischen jung und alt, zwischen reich und arm. Sie nimmt sie alle. In Landau fordert die Pest 1564 mindestens 102 Todesopfer und 1629 rund 43. Die Stadt muss auf Anordnung der Regierung einen Friedhof für Pestkranke außerhalb der eigenen Mauern anlegen. 1636 sterben in Niederwaroldern 105 Menschen, in Oberwaroldern 85. Ganze Dörfer stehen am Rand der Auslöschung. Narben fürs Leben. Neben der Pest gibt es eine andere Geißel, die Pocken. Sie töten nicht so spektakulär wie die Pest, aber sie sind allgegenwärtig. Die Korbacher Kirchenordnung von 1545 nennt sie ausdrücklich. 1573 und 1607 sterben viele daran. Besonders Kinder sind gefährdet. Das Kirchenbuch von Freienhagen verzeichnet 1759 insgesamt 59 Pockentote, darunter 48 Kinder. Das ist etwa ein Zehntel der gesamten Bevölkerung. Wer überlebt, trägt oft lebenslange Narben davon. Gesicht und Körper sind entstellt. Die Pocken zeichnen ihre Opfer. Auch die Familie von Pfarrer Zacharias Wahl wird mehrfach heimgesucht. 1624 erkranken 4 seiner Kinder. 1628 seine Tochter Anna. Sie überlebt. 1641 stirbt sein Sohn Fritz Jakob. 1657 seine Enkelin Anna Engel. Wenige Wochen später ein weiterer Enkel. Nein, und auch der Adel ist nicht geschützt. Graf Wolrad von Waldeck stirbt 1657 in Bartenstein an den Pocken. Fürst Christian Philipp erliegt 1728 der Krankheit. Ein Arzt kämpft gegen die Angst. Erst im 18. Jahrhundert gelingt ein Durchbruch. Dr. Johann Friedrich Herlitz, ein mutiger Waldecker Arzt, beginnt systematisch gegen die Pocken zu impfen. Um 1770 reist er durch das Waldecker Land. Er impft Kinder, informiert Mütter über Hygienemaßnahmen, führt Listen über Krankheitsverläufe. Er drängt die Behörden, konsequent gegen Seuchen vorzugehen. Doch die größte Hürde ist nicht die Krankheit und sind nicht die Behörden. Es ist die Angst der Bevölkerung. Viele betrachten die Pocken als Strafe Gottes. Einige Priester verurteilen Herlitz' Tun als Teufelswerk. Bauern verstecken ihre Kinder aus Angst, der Arzt würde sie absichtlich infizieren. Doch Herlitz gibt nicht auf. Langsam, sehr langsam beginnt die Pockenepidemie zurückzugehen. Wissen siegt über Aberglaube. Doch das dauert Jahrzehnte. Ruhr, Schwindsucht, Syphilis. Die Pest und die Pocken sind nicht die einzigen Killer. Die Rote Ruhr, eine schwere Durchfallerkrankung, wütet besonders im Dreißigjährigen Krieg. Verunreinigtes Wasser, mangelnde Hygiene, Hunger, ideale Bedingungen. Herbst 1623. In Bringhausen bricht die Ruhr aus. Pfarrer Zacharias Wahl verliert seine Magd. Seine Kinder erkranken, genesen aber. Die Schwindsucht, heute als Tuberkulose bekannt, ist ein langsamer Tod. Anhaltender Husten, Fieber, Gewichtsverlust, blutiger Auswurf. Die Kranken verschwinden, werden blass, schwach, immer dünner. Am 7. Dezember 1645 stirbt Graf Philipp Theodor von Waldeck im Haus seines Arztes Dr. Nolten in Korbach an Schwindsucht. Sein Leichnam wird in die Neustädter Kirche überführt und dort beigesetzt. Auch die Syphilis, damals Franzosenkrankheit genannt, breitet sich aus. 1585 wird Gertrud Biesenstiel aus Korbach vom Pranger bis zum Lengefelder Tor mit Ruten ausgehauen und der Stadt verwiesen. Sie hat öffentlich Schande und Unzucht getrieben und etliche mit den Franzosen infiziert, so heißt es. Eine wirksame Therapie gibt es erst im 20. Jahrhundert mit Penicillin. Die Ausgestoßenen. Vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert gibt es noch eine andere Krankheit. Lepra. Menschen mit sichtbaren Hautflecken und Muskelabbau werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. In Frankenberg besteht seit 1288 das Hospital St. Elisabeth, zunächst als Leprosenhaus. Nach dem Stadtbrand von 1476 wird es 1550 neu errichtet. In Wildung wird 1346 ein Malatenhaus erwähnt. In Mringenhausen gibt es 1569 ein Siechenhaus. Und in Korbach wird 1467 am Malaitenhüß vor dem Dalwicker Tor erwähnt. Diese Einrichtungen liegen immer außerhalb der Stadtmauern. Die Kranken werden isoliert, versorgt, aber nicht integriert. Sie sind die Ausgestoßenen der Gesellschaft. Flurnamen wie beim Siechenufer in Mengingenhausen erinnern heute noch daran. Zwischen Aderlass und Aberglaube. Wie versuchen die Menschen, sich zu schützen? Die Medizin des 16. und 17. Jahrhunderts ist begrenzt. Krankheiten gelten als Folge eines gestörten Gleichgewichts der Körpersäfte oder als göttliche Fügung. Die Behandlung: Aderlass, Schröpfen, Räuchern, oft ohne Betäubung, ohne Hygiene. Wundärzte und Bader führen chirurgische Eingriffe durch. Viele Patienten sterben an den Folgen. Religiöse Heilmethoden spielen eine große Rolle. Amulette, Gebete, Wallfahrten. Das Kloster der Franziskaner in Korbach betreibt ein Hospital und bietet Heilkräuter an. Der Sauerbrunnen in Wildungen wird im 16. Jahrhundert als Heilquelle genutzt. Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen suchen dort Heilung, doch oft vergeblich. Die kleine Eiszeit. Zu Krieg und Seuchen kommt ein weiterer Feind: das Klima. Die kleine Eiszeit zwischen dem späten 16. und frühen 18. Jahrhundert bringt kühle Sommer und strenge Winter, Missernten, Hungersnöte, Preissteigerungen. In Waldeck führen lange Winter und nasse Sommer zu verkürzten Vegetationsperioden. Flüsse frieren zu, das Vieh verhungert. Viele Gehöfte werden aufgegeben und ganze Dörfer verfallen zu Wüstungen. Hunger schwächt die Menschen und schwache Menschen erkranken leichter. Ein Teufelskreis. 1589 muss die Stadt Korbach die Bürger auffordern, die Marktplätze von Misthaufen zu befreien. Bei Starkregen werden die Fäkalien in Richtung Korbach gespült. Eine Gefahr für die Trinkwasser. Die Städte ersticken in ihrem eigenen Dreck. Ideale Bedingungen für Ratten, Flöhe und Seuchen. Die Suche nach Schuldigen. In einer Welt voller unsichtbarer Bedrohung suchen die Menschen nach Erklärungen, nach Schuldigen. Ein Hagelschlag vernichtet die Ernte, eine Kuh gibt keine Milch mehr, ein Kind erkrankt und stirbt. Das kann kein Zufall sein, das muss Zauberei sein. Der Glaube an Hexen ist weit verbreitet und die Obrigkeit liefert den Rahmen dafür. 1484 betont Papst Innozenz VIII. Die Notwendigkeit der Hexenverfolgung. 1487 erscheint der Hexenhammer, eine Anleitung, wie Hexen zu erkennen und zu bestrafen seien. 1532 gibt die Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. Richtern konkrete Anleitungen für den Umgang mit Zauberei. Zwischen 1514 und 1678 fallen in der Grafschaft Waldeck rund 200 Menschen der Hexenverfolgung zum Opfer. Sie werden enthauptet, verbrannt, oft auch beides. Besonders betroffen Korbach mit 44 Opfern und Wildung mit 78. Die meisten sind Frauen, oft verwitwet, arm, sozial isoliert. Wer auffällt, wer anders ist, wer allein lebt, der ist gefährdet. Schuldig, wenn du lebst. Eine der grausamsten Praktiken ist die Wasserprobe im Korbacher Hexenteich beim Tränketor. Die Logik ist pervers. Wer sinkt, ist unschuldig, aber tot. Wer schwimmt, ist schuldig und wird zum Tod verurteilt. 1641 fordern zwei Frauen selbst diese Probe. Die Hintergründe sind unklar. Vielleicht wollen sie ihre Unschuld beweisen. Vielleicht sehen sie keinen anderen Ausweg. Sie bleiben an der Oberfläche und dann werden sie verbrannt. Ein Jahr später, 1642, ergeht zwei weiteren Frauen das gleiche Schicksal. Ist eine Person erst einmal angeklagt, gibt es kaum Rettung. Die gütliche Befragung ohne Folter führt selten zu Geständnissen. Also folgt die peinliche Befragung. Das Wort peinlich kommt von Pein, Schmerz. In Korbach wird besonders schlimm gefoltert. Daumen werden zerquetscht, Glieder gestreckt und Körper auf dem Rad gebrochen. Die Historikerin Britta Rhein hat es erforscht. Es musste sogar eine Strafe an den Grafen vom Walde gezahlt werden. Doch nicht jedes Opfer knickte ein. Wer nicht gestand, wurde gebrandmarkt und des Landes verwiesen. Auch die Ohren wurden abgeschnitten und an den Pranger genagelt. Viele gestehen unter der Folter Dinge, die sie nie getan haben. Sie geben Namen von angeblichen Mittätern preis. Eine Kettenreaktion beginnt. Februar 1585. Auf dem Hüllow, einer Anhöhe nördlich von Mengenhausen, wird Margareta Meckling-Hess enthauptet. Ihr Körper wird verbrannt. Unter der Folter hat sie gestanden. Unzucht mit dem Teufel. Teilnahme an Hexentänzen. Sie habe vom Satan Geld empfangen, die Dreifaltigkeit geleugnet und übernatürliche Kräfte besessen. Sie habe Menschen und Tiere mit Gift getötet. Nichts davon ist wahr. Alles wurde ihr in den Mund gelegt. Aus Angst vor weiteren Qualen hat sie gestanden. Ein weiteres Opfer folgt 1630 in Mengenhausen. Eine Frau wird mit dem Rad gestoßen und dann verbrannt. Das bedeutet, Arme und Beine werden in Form eines Andreaskreuzes fixiert. Der Henker zertrümmert die Knochen mit einem Wagenrad und dann wird das Opfer verbrannt. Eine der grausamsten Hinrichtungsarten. Tote in drei Wellen. In Wildung fordert der Hexenwahn zwischen 1532 und 1664 insgesamt 78 Opfer, 69 Frauen und 9 Männer. Die erste Welle nach 1532, dann eine intensive Verfolgung von 1629 bis 1631 unter Graf Christian mit 29 Opfern. Und schließlich die Jahre 1650 bis 1664 unter Graf Philipp VII. Mit weiteren 38 Toten. Die Hexenprozesse folgen einem Ritual. Verhaftung, Verhör, Folter im Rathaus. Der Scharfrichter nimmt Haare und Kleidung ab, setzt die Folterwerkzeuge an und bricht den Widerstand. Die Urteile werden öffentlich vollstreckt. Auf dem Marktplatz, am Weger Tor, an der Richtstätte oberhalb des Langenrodes. Die ganze Stadt soll zusehen. Abschreckung. Kontrolle. Besonders tragisch ist der Fall von Elisabeth Kotzenberg. Sie ist die Ehefrau des gräflichen Vogts, Günther Samuel Kotzenberg. Ihr Mann bittet eindringlich um Gnade. Er verfasst eine Verteidigung in 200 Artikeln. Vergeblich. Elisabeth wird beschuldigt, Menschen verhext und eigene Kinder getötet zu haben. Im Juni 1630 wird sie grausam gefoltert. Sie gesteht nichts. Am 3. Juli wird sie tot in der weißen Stube des Rathauses gefunden. Vermutlich hat sie sich selbst das Genick gebrochen. Ein Ausweg aus der Qual. Wenige Tage später wird ihr Körper verbrannt. Kinder als Zeugen und Opfer. Manchmal werden sogar Kinder in die Prozesse hineingezogen. 1629 wird die Stieftochter der Elsa gezwungen, einer Hinrichtung beizuwohnen. Unter Androhung des Richterschwertes soll das Mädchen fromm leben. Nach ihrer Rückkehr nach Ammenhausen wird sie öffentlich ausgepeitscht. 1642 werden in Arolsen zwei Frauen von drei Mädchen im Alter von 6 bis 11 Jahren der Hexerei beschuldigt. Die Frauen werden gefoltert. Im September 1654 wird in Wildungen Anna Ursula Lachmund, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, auf dem Marktplatz enthauptet. Der Vorwurf: Zauberei, die sie schon in der Kindheit erlernt hätte. Kinder als Beweiszeuge, Kinder als Opfer. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen. Der Fall Kramer. Manchmal zeigt ein einzelner Fall die ganze Absurdität des Systems. Johann Kramer aus Sachsenhausen wird 1656 angeklagt. Der Vorwurf? Er verkauft auffällig viel Butter. Die Nachbarn vermuten, er habe die Milch anderer zu sich gezogen, ein Zeichen für Hexerei. Außerdem soll er ein Tiergespann verhext haben. Zwischen November 1656 und April 1657 finden mehrere Verhandlungen statt. 21 Zeugen werden vernommen. Die meisten Aussagen basieren auf Hörensagen. Konkrete Beweise gibt es nicht. Kramer beteuert seine Unschuld. Er fordert sogar die Wasserprobe, um sich zu beweisen. Im Mai 1657 wird er zum Tod durch das Schwert verurteilt. Sein Leichnam wird verbrannt. Ein Mann stirbt, weil er zu viel Butter verkauft hat. Das System der Angst. Hinter den Prozessen steht nicht nur Aberglaube. Es ist ein System, ein Instrument der Kontrolle. Herrscher nutzen die Hexenverfolgung, um ihre Macht zu festigen, um bequeme Personen auszuschalten und die Bevölkerung einzuschüchtern. Die Prozesse sind ein Geschäft. Scharfrichter, Richter, Gläubiger verdienen daran. Die Kosten für Kerker, Henker, Folter, alles muss bezahlt werden. Von den Familien der Opfer. Selbst nach dem Tod müssen sie die Schulden tragen. Manchmal ruiniert ein einziger Prozess eine ganze Familie für Generationen. Das Ende des Wahns. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts ebbt die Verfolgung ab. Skepsis wächst. Einige Geistliche und Juristen kritisieren die Prozesse öffentlich. 1658 und 1676 erlässt die gräfliche Landkanzlei Verordnungen, die die Verfolgung eindämmen. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts bringt Vernunft und Humanisierung des Strafrechts. 1678 findet der letzte Hexenprozess in Korbach statt. 1664 endet die Verfolgung in Wildungen. 1688 ist die letzte bekannte Hexenverbrennung im heutigen Landkreis Waldeck-Frankenberg. In Rosenthal werden Else Thiele und Katharina Rauschin verbrannt. Danach Stille. Der Wahn ist vorbei. Erinnerung als Mahnung. Am Ende dieser dunklen Jahrzehnte steht eine erschöpfte, traumatisierte Bevölkerung. Sie hat Krieg, Pest, Hunger und Hexenwahn überlebt, aber zu welchem Preis? Doch die Menschen geben nicht auf, sie bauen wieder auf. Langsam, sehr langsam erholt sich die Region. Die Erfahrungen dieser Zeit prägen. Neue Hygienevorschriften entstehen. Friedhöfe werden außerhalb der Städte angelegt. Hospitäler werden ausgebaut. Das Verständnis von Krankheit wandelt sich langsam. Und auch der Umgang mit Schuld und Angst verändert sich. Die Aufklärung bringt Vernunft. Bildung verdrängt den Aberglauben und Medizin ersetzt die Magie. Heute erinnern nur noch wenige Spuren an diese dunkle Zeit. Der Hexenturm in Korbach, Flurnamen wie beim Siechenufer, Dokumente in Archiven oder der Schmerzensmann in der Stadtkirche von Bad Wildungen. Aber die Geschichte bleibt wichtig. Sie zeigt, wie schnell Angst in Hass umschlagen kann, wie Sündenböcke gesucht werden, wenn die Not groß ist, wie Systeme der Unterdrückung funktionieren. Sie zeigt aber auch, Menschen können überleben, sie können wieder aufbauen und sie können lernen. Waldeck hat überlebt, nicht trotz, sondern vielleicht gerade wegen dieser Erfahrung entwickelte es sich weiter. Die Erinnerung an Krieg, Pest und Hexenwahn wurde zu einer Mahnung. Zu einer Mahnung, die auch heute noch gilt. Wachsam zu sein gegen Fanatismus, gegen Ausgrenzung, gegen die Suche nach einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Die Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts hatten oft keine Wahl. Wir haben sie. Nutzen wir sie.